Tief des Genießens sagt, es lässt sich unbegrenzt genießen, wenn man sich nur das Wissen dazu aneignet, durch Expertentum, Aneignung, Coachings, Trainings, Lifehacks, Ratgeber und so weiter. Das kennen wir alle, wie heute einem irgendwie an jeder Ecke der Gesellschaft irgendein Wissen vermittelt wird, nachdem man irgendwie sein Genießen quasi essen kann. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um das Ansehen zu machen. Das Beispiel, das kennen wir vielleicht alle aus unseren Familien zusammen. Wir müssen zur Oma. Gut, also ich, um nochmal quasi das so sehr plastisch zu machen, was ist mit diesem Unterschied zwischen dem Diskurs des Herrn und dem Diskurs der Universität auf sich hat. Das kennen wir vielleicht alle aus unseren familiären Zusammenhängen. Der alljährliche Besuch bei den Großeltern steht an. Im Diskurs des Vaters sagen die Eltern, du kommst mit zu Oma, keine Diskussion. Im Diskurs der Universität ist es so, dass die Eltern sagen, wenn du nicht willst, ist das okay. Du musst nur wissen, dass deine Oma und dein Opa vielleicht enttäuscht sein werden, dass sie dich nicht sehen. Das führt dazu, dass es quasi eben das eine ist, das Verbot, und das andere ist die Wissensausbreitung, in der du dann selber entscheidest. Das kennt man auch viel aus antiautoritärer Erziehung, ist aber gar nicht so antiautoritär, weil es letztendlich die Herrschaft nur in sich selber hinein verlagert. Und dieser Diskurs der Universität, der suggeriert jetzt eben eine totale Ermöglichung des Genießens, wenn man eben nur genug Wissen hat, wie man dieses Genießen erreichen kann. Die Psychoanalyse sagt aber, dass das unmöglich ist, dass man erst eigentlich an der Schranke, da wo das Verbot entsteht, genießen kann. Und jetzt ein schrankenloses Genießen, wie es der Diskurs der Universität suggeriert, ist eigentlich, so würde die Psychoanalyse sagen, ein Genießen ohne Genießen. Und wenn man sich jetzt anguckt, da hat Todd McGowan auch was zugeschrieben, wie das quasi in der fordistischen Ära und in der Zeit des Industriekapitalismus funktioniert hat, also im Diskurs des Vaters, dann kann man da, so sagt er, beobachten, dass es noch eine ideologische Differenz zwischen, jetzt mal ganz grob gesagt, Konservatismus und Emanzipation gab. Das sind zwei konkurrierende Formen des Genießens. Die emanzipatorische Seite genießt, indem sie die Macht herausfordert, und ist eine sehr produktive Form des Genießens, weil eben dieses damit einhergehende Risiko, das Gesetz, den Vater, den Herrn herauszufordern, das Genießen bestärkt. Und das konservative Genießen entsteht aus der Identifikation mit der Autorität, die ebenfalls eine erotische Komponente hat. Also auch da wird quasi, funktioniert das Genießen eben über die Identifikation mit der Autorität. Jetzt hat natürlich die emanzipatorische Seite ein Problem, wenn dieses Verbot oder die Übertretung des Verbots entfällt. Heute ist alles erlaubt und damit fällt quasi der zentrale Punkt, an dem das Genießen steht, weg oder wird zumindest schwieriger. Der konservative Populismus, der Faschismus, autoritäre Regime oder Bewegungen heutzutage, und da würde ich sagen, sind deshalb so erfolgreich, darauf hast du ja auch angespielt, warum sind die eigentlich so erfolgreich? Weil sie eben nicht die Herren herausfordert, den Vater, sondern die Experten. Und deswegen ist sie quasi auch erfolgreicher als die Linke, weil die Linke Teil dieses Diskurs der Universität ist und ihn quasi selber reproduziert, während die konservativen Rechten und so weiter im Grunde genommen diesen Expertendiskurs herausfordern. Also der traditionelle Herr, auch heute, nehmen wir mal Trump am besten, da passt es einfach wie die Faust aufs Auge, der verbietet nicht das Genießen, sondern befreit im Grunde genommen die Subjekte von der Einschränkung des Genießens. Also der behauptet, ihr könnt grenzenlos genießen. Das ist natürlich eine Lüge, aber er sagt es. Und er stellt das Wissen dazu bereit, indem er sagt, grab them by the pussy. Das ist kein Verbot, sondern im Gegenteil eine Enthemmung. Und sie ist auch nicht klassisch konservativ. Wir kennen das auch aus den Klimadiskursen, ne? Also es wird sich einfach geweigert zu glauben, was von den Wissensautoritäten verkündet wird. Das heißt, sie legen keine neuen Verbote fest, sondern zeigen Möglichkeiten auf, beziehungsweise eben stellen das Wissen zur Verfügung, diese Verbote zu umgehen. Und wenn jetzt eben Rechte so heute diese Vaterfiguren inszenieren, eben wie Trump oder Bolsonaro oder ja, bleiben wir mal bei den beiden, beruhen die eben nicht auf der Rückkehr zur alten Ordnung, wie sie das aber ja selber behaupten, sondern eigentlich auf der Übertretung dessen, was eben im heutigen im herrschenden Expertendiskurs als wahr anerkannt wird. Und das ist, finde ich, das Interessante, weil sie dadurch quasi eine hemmungslose Übertretung legitimieren mit quasi dem Alibi der Rückkehr zu traditionellen Werten. Und das ist der Punkt, wo eben Protest und Gehorsam sich gleichzeitig genießen lassen. Wo sie eigentlich im traditionellen Gegensatz konservativer und emanzipatorischer Politik eben noch auseinandergefallen sind. Und da würde ich dann jetzt nochmal die Brücke vielleicht kurz zur Linken schlagen. Warum ist die nicht erfolgreich? Ich hatte das kurz angesprochen, dass das meiner Meinung nach daran liegt, dass sie in diesem Diskurs der Universität gefangen ist und letztendlich der Unterschied zwischen rechts und links heutzutage nur noch darin besteht, eigentlich wie dieser unbeschränkte Zugang zum Genießen organisiert wird. Also die Rechten sind vollkommen enthemmt. Auf der linken Seite findet man im Grunde genommen eine ganz ähnliche, von der Subjektstruktur was ganz Ähnliches, nur dass sie eben, wie gesagt, anders organisiert wird, nämlich wenn man sich beispielsweise die Verzichtsethik anguckt, dann ist das quasi auf eine masochistische Art und Weise auch die Ermöglichkeit von unbegrenztem Genießen. Vielleicht erstmal so viel dazu. Ich hoffe, das war jetzt verständlich, also welche Rolle das quasi in Bezug jetzt auf das, was wir heute Faschismus nennen, spielt. Genau, vielleicht erstmal so weit. Vielleicht willst du mich noch ergänzen, Jonathan. Oder du hast noch Fragen.
Nee, also an der Stelle müsste ich jetzt gar nicht dringend was ergänzen. Also genau.
Ich soweit auch nicht. Also ich fand, dass es finde auf jeden Fall, dass das ein sehr interessanter Zugang ist. Also danke für diesen Exkurs quasi, das ganze Phänomen auch nochmal psychoanalytisch zu betrachten. Ich würde jetzt den Rahmen nochmal ein bisschen größer ziehen und nochmal auf einen anderen Punkt kommen, den ihr in euren Text ja auch nochmal näher beschreibt. Und zwar den Übergang, den ihr so in den 60er, 70er Jahren festmacht, von einer fordistischen hin zu einer neoliberalen Produktionsweise. Und ihr auch explizit nochmal benennt, dass dieser Prozess definitiv nicht als rein ökonomisch betrachtet werden darf und viele Aspekte mit einschließt. Und infolgedessen ihr davon schreibt, dass quasi im Zusammenhang mit diesem Umschlag das Terrain des historischen Faschismus nicht einfach wieder aufgebaut werden kann. Und jetzt quasi nochmal der Sprung in die Vergangenheit. Könntet ihr jetzt da auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Also wie hat dieser Prozess stattgefunden? Wie sehr hat das damit was zu tun, dass eben dieses Terrain des historischen Faschismus dadurch zerstört oder beziehungsweise nicht einfach aufgebaut werden kann? Und jetzt auch nochmal eingehender, vielleicht auf die Begriffe eingehen, Landnahme und Seele, die dann immer wieder eine Rolle bei euch spielen. Und ja, speziell Seele, ich meine, euer Text, der ist definitiv ja an einem sehr materialistischen Zugang auf die Welt gekennzeichnet, logischerweise. Da würde jetzt natürlich vielleicht so ein Begriff wie Seele erstmal ein Stück weit verunsichern oder verwirren. Also deswegen auch nochmal, ne, vielleicht auf diese Begriffe Landnahme und Seele nochmal ein bisschen näher eingehen, bitte.
Ja, ich würde dann vielleicht, wenn das mit dem Ton bei mir klappt, nochmal auch jetzt direkt anschließen, weil es gut zu dem psychoanalytischen Zugang passt. Also der psychoanalytische Zugang ist von uns ein Versuch, irgendwie den Faschismus von heute neu zu denken. Das, was wir dann quasi so politökonomisch versuchen, in den 1970er Jahren zu beschreiben, ist eben ein politökonomischer Zugang, aber fällt im Grunde genommen genau mit dem, was ich gerade versucht habe, kurz zu umreißen, im Grunde genommen zusammen. Also es sind einfach unterschiedliche Ebenen, von denen man sich irgendwie dem Problem nähern kann. Und genau, du hattest das ja schon eingeführt, also das ist, glaube ich, auch so in der Forschung unumstritten, dass in den 1970er Jahren der Kapitalismus in eine tiefgreifende Krise gerät und im Grunde genommen aus der Überakkumulationskrise dann eine handfeste Profitkrise wird, die sich, da gibt es wahrscheinlich tausend Aspekte, die man jetzt aufführen kann, aber für uns waren da vor allen Dingen drei Punkte wichtig. Zum einen die Finanzialisierung, die Logistikrevolution und die historische Deindustrialisierung. Also historische Deindustrialisierung deswegen, weil wir natürlich nicht sagen wollen, es gibt keine Industrie mehr, aber im historischen Maßstab, im Kapitalismus findet da eine ernstzunehmende Deindustrialisierung global statt. Und mit diesen drei Punkten rückt quasi die Zirkulationssphäre des Kapitals ins Zentrum als Paradigma oder zentraler Pfeiler der Kapitalreproduktion. Also der Sphäre, wo nicht Mehrwert produziert wird, sondern Mehrwert zirkuliert und quasi in Geld in Anführungsstrichen umgewandelt wird, also da, wo die Realisierung des Mehrwerts stattfindet. Und damit findet eine ganz grundlegende Umwälzung aller gesellschaftlichen Bereiche statt. Also man könnte das dann noch weiterführen für Architektur, für Stadtplanung, für die familiäre Haushaltsführung oder eben das Arbeitsregime. Und vielleicht nur kurz, weil das dann wichtig nochmal für den Faschismus wird, jetzt an zwei Beispielen. Einmal der Deindustrialisierung. Also der Ort der Fabrik, des Industriekapitalismus als Architektur, als Ort eines spezifischen Arbeitsregimes, also um es kurz zu sagen, als einheitlicher Erfahrungsraum, löst sich auf und stattdessen entwickelt sich zunehmend ein globaler informeller Arbeitssektor. Wir sind mit Phänomenen wie Scheinselbstständigkeit konfrontiert und einem extrem fragmentierten Dienstleistungssektor, also im Gegensatz zu früher einem hochgradig zersplitterten Erfahrungsraum. Und auch die Finanzialisierung, also quasi die Beschleunigung und Intensivierung der Mehrwertrealisierung kriegt eine unheimliche Dimension. Und im Bereich der Logistikrevolution reden wir natürlich über Just-in-Time-Produktion, die DIN-Normierung von Containern und so weiter. Und das führt alles dazu, dass die Zirkulationssphäre zentral wird. Und das hat dann natürlich, so würden wir behaupten, auch eine Konsequenz für alle politischen Formationen, die ihren Ursprung eben im Zeitalter des Industriekapitalismus haben. Also denen wird quasi ihre materielle Basis entzogen. Also die Kleinfamilie des 19. und 20. Jahrhunderts, der Nationalstaat als Dreh- und Angelpunkt, das Industrieproletariat als revolutionäres Subjekt, all das verliert quasi seine Bedeutung. Und damit, beziehungsweise in dem Zuge natürlich auch die ganzen Begrifflichkeiten, in denen wir Vergangenheit gedacht, also die Vergangenheit gedacht wurde, aber auch gelebt wurde, sind dann eben heute nicht mehr adäquat, um Gesellschaft zu verstehen und zu gestalten. Also seien es so Begriffe wie Masse oder Repräsentation. Und deswegen haben wir dann jetzt im Vergleich zu heute das Phänomen dann Gerontofaschismus, also Geronto quasi das alte Menschen betreffend, auf Alter beruhend, bedeutet Geronto, verwendet. Das ist ein Begriff, den Bifo Berardi verwendet hat, um sich eben dem Unterschied vom historischen zum aktuellen Faschismus anzunähern. Und das ist natürlich bis heute eine Diskussion, was ist eigentlich Faschismus, aber Bifo Berardi sagt, auf der Ebene der Geschichtsphilosophie war der historische Faschismus futuristisch, jugendlich, expansionistisch, imperial, fortschrittlich und männlich. Und wenn wir uns heutige Faschismen angucken, dann finden wir da eigentlich nur noch ideologische Versatzstücke von damals, aber keine kohärente Ideologie mehr. Also wenn wir an Meloni denken, also eine Powerfrau an der Spitze der Fratelli Italia, die Italia. Wir haben Alice Weidel als offen lesbische Spitzenkandidatin der AfD. Selbst Putin hat quasi seinen Angriff auf die Ukraine quasi mit einer Verteidigungsrhetorik begründet und trauert dem Zahnreich nach. Und das ist was vollkommen anderes, als wenn man sich die Lebensraumpolitik der Nazis anschaut. Also das heißt, der heutige Faschismus ist eigentlich von der Angst vor der Gegenwart und Zukunft getrieben. Seine Wut speist sich irgendwie aus dem Verlorenen der Vergangenheit. Er hat Angst vor Invasion statt Expansion. Er hat Wut, ob des Verlusts von irgendwie Familie, Religion, Vollzeitarbeit, der imaginierten Fleischmensa, dem röhrenden Sechser BMW, keine Ahnung. Und ja, Bifo fasst das dann am Ende zusammen, indem er sagt, also das ist ein Faschismus des senilen Alters, das ist irgendwie eine wütende Reaktion auf die Alterung der weißen Rasse. Und insofern sei der Faschismus heute was vollkommen anderes. Und ich finde es, oder wir fanden das irgendwie sehr, sehr einleuchtend. Und deswegen ist eben auch der Antifaschismus, da kommen wir dann auch wieder darauf zurück, so zahnlos, verzweifelt und wirkungslos, weil er den aktuellen Faschismus wie den historischen behandelt. Naja, und dann, um es zu beenden, haben wir das Spiel noch weitergetrieben und noch den Gerontosozialismus hinzugenommen, das gleiche Schicksal ereilt. Und insofern das ja alles Verteidigungs- Linien- und Besitzstandswahrung ist, aber quasi keine Kräfte, die im Grunde genommen den Kapitalismus modernisieren und vorantreiben können und auch nicht gewinnen werden, um es jetzt wirklich mal zuzuspitzen. Das heißt, die heutige Gefahr, würde ich sagen, geht vom transhumanistischen, ökologischen Extremismus der Mitte aus oder so. Ja, ich bleibe erstmal dabei. Entschuldigung, weil du explizit gefragt hattest zur Landnahme und zur Seele, um dann deine Frage zu beantworten. Wenn wir davon ausgehen, und die These stellen wir ja im Zeitalter der Ökologie auf, dass es dieses Potenzial des ökologischen Akkumulationsregimes gibt und ein zentrales Element die Landnahme der Seele ist, dann müssen wir sagen, hilft Seele und Landnahme nicht, um den heutigen Faschismus zu verstehen, weil er eben dieses Zukunftsprojekt, eine Idee der kapitalistischen Modernisierung nicht hat.
Vielleicht würde ich noch mal ganz kurz einsteigen bei diesem Landnahme-Seele-Thema. Genau, so ein bisschen, also um das nochmal den Kontext vielleicht nochmal zu erklären. Also Landnahme ist ja ein Konzept von Rosa Luxemburgs Analyse des Kapitalismus und des Imperialismus, was dann Klaus Dörre so ein bisschen wieder repopularisiert hat, so vor einigen Jahren so. Und das geht eigentlich davon aus, dass der Kapitalismus eben immer ein Außen benötigt, was noch nicht vollständig in Wert gesetzt ist, wo er dann wieder einen neuen Akkumulationsprozess initiieren kann. So. Dann quasi vermisst er quasi dieses neue außerhalb gelegene Terrain, zerstört das, was vorher da an Beziehungen da ist und versucht dann eben darauf quasi wertförmige Beziehungen aufzubauen. So. Und das ist eben dieser Prozess der Landnahme. Und das ist eben ein Prozess, der quasi im 19. oder 20. Jahrhundert noch sehr stark auch tatsächlich über irgendwie eine räumlich-territoriale Landnahme funktioniert. Dass also es tatsächlich ja Gebiete gibt, die eben noch nicht marktförmig irgendwie vor allem organisiert sind oder Bereiche in der Gesellschaft, die das noch nicht sind. Und diese Bereiche werden aber, würden wir sagen, immer weniger. Also immer mehr der Welt, sowohl wenn wir quasi das räumlich-territorial denken, als auch wenn wir quasi uns die Frage der Durchdringung der Gesellschaft denken, ist eben kapitalistisch schon organisiert. Dieses Außen wird immer kleiner. Und das, was wir dann beobachten, ist unserer Meinung nach, dass es eben diesen Zugriff gibt auf das Innerste sozusagen des Menschen selber, also auf unsere Vorlieben, Affekte, Beziehungen, auf unser Sexualleben, auf die Musik, die wir hören, irgendwie, was wir daran dabei denken, so wie das verknüpft ist mit unserer Persönlichkeit, ne? Also das, was quasi im Bereich der digitalen Mehrwertschöpfung da gerade passiert, das ist quasi eben der Zugriff auf all das, und das fanden wir durch den Begriff der Seele eigentlich ganz schön ausgedrückt. So, wir haben uns da ein bisschen bedient an ein paar Stellen auch aus dem konspirationistischen Manifest, die wir da recht poetisch fanden. So, und genau, ebenfalls da haben wir auch gefunden, dass Josef Stalin in einer Ansprache an den Schriftstellerkongress in der Sowjetunion von Ingenieuren der Seele gesprochen hat, die er da adressiert hat. Das heißt also, dass wir uns auch auf einer sozusagen traditionell soliden marxistischen, materialistischen Ebene befinden, wenn wir auch von Seele sprechen. Also zumindest das kann man uns nicht vorwerfen. Nee, aber genau, wir fanden es einfach recht schön poetisch.
Ja.
Noch kurz als Ergänzung, es ist poetisch und es ist gleichzeitig wirklich auch ein Begriff, der in der materialistischen Tradition seinen Platz hat, weil er eben etwas beschreibt, was heute nicht mehr wirklich zusammengedacht wird. Also das Verhältnis vom Leib und der Seele. Also dass die Seele eben mehr ist als Emotionen und Affekte und immer, also erstmal das und zweitens auch immer zusammengedacht werden muss mit dem Körper. Also insofern beschreibt der Begriff irgendwie die Subjektkonstitution irgendwie, finde ich, besser als eben wenn man von Körper redet oder nur von Emotionen oder nur so.
Ja, ich würde vielleicht nochmal kurz einhaken zu diesem expansiven Moment, wo du speziell jetzt gerade gesagt hattest, das ist etwas, was gerade so einen historischen Faschismus gekennzeichnet hat. Ich sehe das so ein bisschen ambivalent, weil ich habe schon den Eindruck, das gibt heute schon auch vermehrt nochmal die Rückbesinnung, und da habe ich auch tatsächlich den Eindruck, da hat sich innerhalb der Rechten auch nochmal was getan, dass das einfach nochmal einen größeren Raum mittlerweile so annimmt. Und zwar so diese ganze Idee, die ja dann auch gerne mit so einem Konzept von einem Ethnopluralismus in Verbindung steht. Und da gibt es heute schon auch so Phänomene zu beobachten, dass jetzt zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert, Maximilian Krah als Spitzenkandidat der AfD bei den Europawahlen, der dann quasi von der Partei um Marie Le Pen gecancelt wurde, gerade mit dem Verweis, dass er sich positiv auf die SS bezogen hat, oder nicht positiv, aber zumindest gesagt hat, naja, da muss man genauer hinschauen, und da gibt es ja auch die paar, die jetzt vielleicht doch nicht sich all dieser Verbrechen irgendwie gemein gemacht hätten. Und da gab es auch schon so Stimmen innerhalb einer Rechten, die halt eben auch teilweise jetzt wieder so beispielsweise die Waffen-SS jetzt als so einen Verbund begreifen, der viel von der Idee gelebt hat, der so ja schon quasi auch einen transnationalen Gedanken verbunden war. Und ich habe den Eindruck, dass eben dass es das irgendwie auch innerhalb einer Rechten schon immer so gab, ne? Diesen Gedanken in einem Pluralismus, dass es da natürlich alles durch Zwang vermittelt stattfindet, aber trotz dessen, wenn dann man dann an seinem ethnisch zugeordneten Platz irgendwie bleibt, dann ist das auch schon so okay. Und man, wie gesagt, man greift dann teilweise so Gedanken auf, die man auch schon in den 20ern und 30ern so verhandelt hat. Das vielleicht so als Ergänzung. Ich weiß nicht, ist das komplett falsch oder wie würdet ihr das sehen?
Ja, nee, also ich würde nicht sagen, dass das komplett falsch ist, aber ich glaube, dass dass wir ein bisschen was anderes vielleicht noch meinten. Also natürlich gibt es quasi einen biologischen Rassismus oder eine völkische Tradition, an die angeknüpft wird oder so, wie jetzt das, was du von Karl gesagt hast. So. So ein bisschen wäre die Frage, können wir uns vorstellen, dass es quasi ein faschistisches Projekt gibt, was quasi eine neue Idee hat vom Menschen, vom Volk, von der Nation, so, ne? Also, und das dann sagt so, okay, auf dieser Basis quasi werden wir jetzt alle anderen unterdrücken, werden wir quasi dieses Territorium dieser Nation oder dieses Volks wiederherstellen und so, ne? Also du hattest ja beispielsweise im italienischen Faschismus ging es ganz krass um die Kolonialisierung eben der vermeintlich früheren Gebiete so im heutigen Kroatien und Slowenien und sowas, ne? Also es ging um die Kolonialisierung irgendwie von Nordafrika, was quasi dann auch als italienisches Stammgebiet eines Mittelmeerreichs angesehen wurde und so, ne? Also das war quasi ja eine territoriale Expansion, wo ganz klar war, so, wir gehen dahin und erobern das, weil uns das gehört. Wir brauchen das für unser Volk, das braucht ein Territorium, das braucht Land und das ist auch unser Recht und wir kümmern uns um nichts anderes und sowas. Ne? Also das, und das war etwas,